Du hörst Körperglück mit Achtsamkeit zum Wohlfühl-Ich. Lerne, wie du Stressessen stoppst, achtsamer isst und deine Gedanken positiv ausrichtest, sodass du dich wieder so richtig frei, leicht und lebendig in deinem Körper fühlst. Du hast diesen einen Körper und du darfst dich darin zu Hause fühlen. Mein Name ist Nuria Papa-Hoffmann und ich freue mich, dass wir gemeinsam losgehen. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt in den Körperglück-Podcast. Und ich habe heute einen besonderen Gast, René Träder. Vielleicht kennst du ihn schon als Psychologen, Buchautor und Podcaster vom Seven Mind Podcast. Und René, du warst auch schon bei mir im Podcast zu Gast. Warum Resilienz dir beim Abnehmen hilft, war damals unser Thema. Ich verlinke euch mal die Folge in den Shownotes. Damals haben wir über Resilienz, also über psychische Widerstandskraft gesprochen. Und heute hat René ein anderes Thema uns mitgebracht, das uns alle betrifft: Stress. Ja, in deinem Buch, lieber René, Superkraft statt Superstress, zeigst du uns, warum Stress nicht nur unser Gegner ist, sondern eine unglaubliche Ressource sein kann und wie wir lernen können, richtig damit umzugehen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, lieber René. Herzlich willkommen im Körperglück-Podcast.
Ja, vielen Dank, liebe Nuria, dass ich nach 5 Jahren heute nochmal hier bei dir sein darf. Das freut mich sehr. Danke.
Ja, das ist so schön, René und ich hatten gerade im Vorgespräch uns schon unterhalten, ganz, ganz herzlich. Und ja, festgestellt, es ist 5 Jahre her und wir sind immer im Kontakt geblieben. Also ja, freue mich total. Ganz toller Podcast-Gast. Und du hast so viel Wissen, du bist Psychologe, du bist Autor, du beschäftigst dich auch in deinen Workshops mit dem Thema Stress. Jetzt mal Hand aufs Herz, René. Gibt's Dinge, die dich so richtig stressen?
Ja, ganz viel. Also Stress gehört ja zum Leben dazu. Also es ist auch gar nicht diese Erwartungshaltung, dass man nie wieder Stress hat, wenn man jetzt für sich so ein persönliches Stressmanagement irgendwie entwickelt. Aber auch im Alltag, also in der vollen Bahn sein, Lautstärke haben zum Beispiel. Ich bin oft im Ruheabteil, wenn ich irgendwo hinfahre, zu Workshops zum Beispiel. Und das nehmen manche Leute wortwörtlich, da ist so ein Zettel ja dran, Ruheabteil. Dann denken die sich, ach geil, hier kann ich in Ruhe mal telefonieren. Das ist so ein ganz typisches Verhalten, was man so entdeckt von den Leuten. Und dann sitze ich da und dann werde ich auch gestresst, werde auch wütend, denke mir, Mann, ich will jetzt hier irgendwie am Laptop was machen oder ich will rausgucken und der telefoniert jetzt so laut oder so. Das sind dann schon auch so Alltagsstressoren oder auch Ängste, Sorgen, die ich habe. Aber auch natürlich positiver Stress. So, man will alles sehen im Urlaub. Also ich habe natürlich auch Stress, klar, auf jeden Fall.
Wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann könnte man denken, ja, stressig sind andere Menschen. Stimmt das? Stimmt das? Oder könnte man diese These auch hinterfragen? Ich bin jetzt im Ruheabteil und da ist jetzt so einer neben mir und der stresst mich, weil der ist da am Telefonieren.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Man könnte sagen, vielleicht ist Stress wie so eine chemische Reaktion. Da ist eine Chemikalie im Außen und die trifft auf ein Milieu in mir, ja, also auch eine andere chemische Variante. Und möglicherweise explodiert es oder es explodiert nicht. Und ob es explodiert, liegt aber weder an mir noch an dieser anderen Chemikalie, sondern es liegt eigentlich nur an uns beiden an der Stelle, ja, ob wir zusammen eine chemische Reaktion auslösen, was ich durchaus beobachtet habe, ist, wenn ich nicht im Ruheabteil einen Platz bekommen habe, im normalen Abteil sitze und da telefonieren auch Leute, dann nervt es mich vielleicht auch an einem gewissen Punkt, aber vielleicht nicht ganz so doll, weil ich nicht dieses Ungerechtigkeitsgefühl zusätzlich habe. Das heißt, meine innere Bewertung ist eine andere. Und diese innere Bewertung, die sorgt eben im Ruheabteil nochmal zusätzlich dazu, dass es mich nervt. Und genau daran ist es dann eben auch, dass wir arbeiten können. Also wir können entweder zu den Menschen hingehen und sagen, sorry, wir sind hier im Ruheabteil, hast du es gesehen? Ich würde mir wünschen, dass du rausgehst mit deinem Telefon. Oder ich kann natürlich auch versuchen, bis zu einem gewissen Level zu sagen, ich gucke, was meine Bewertung jetzt ist und ob ich das aushalten kann. Muss ich da direkt intervenieren? Der hat jetzt gerade angefangen zu telefonieren für 30 Sekunden. Vielleicht hört er ja auch in einer Minute schon wieder auf. Ja? Muss ich da direkt Agro-René werden oder geht das auch so ohne? Ja? Also mit unseren Bewertungen da dran zu arbeiten. Ich denke, das beschreibt ganz gut, was Stress ist. Es ist halt immer eine Bewertung von Reizen und die Reize können im Außen sein, es können Menschen sein, es können auch andere Dinge sein, es können aber auch Dinge in uns sein, die Reize. Also ein Gedanke zum Beispiel könnte es auch sein. Schaffe ich das? Ich werde mich blamieren oder so. Und dann diese Bewertung, so, oh Gott, da habe ich einen wichtigen Termin, wie werde ich damit umgehen? Und dann explodiert das vielleicht so innerlich.
Ja, genau. Ich dachte nämlich auch gerade, als ich dir zugehört habe, wir denken ja oft, ne, der Mensch stresst mich oder meine Arbeit stresst mich oder meine Krankheit stresst mich. Ich liebe ja das Zitat von Epiktet. Es sind nie die Dinge, die uns beunruhigen, sondern immer unsere Meinungen und Bewertungen über die Dinge. Und wenn ich jetzt innerlich explodiere, weil jemand im Ruheabteil telefoniert, dann ist das eine Bewertung, die ich jetzt in dem Moment habe. Und ich kann die Bewertung auch behalten. Also ich sage jetzt auch gar nichts dagegen, diese Bewertung. Ja, du darfst so denken, du darfst dich über Menschen aufregen, die im Ruheabteil telefonieren. Du musst es aber nicht. Es ist deine Bewertung. Und das finde ich so spannend an der Achtsamkeit, dass wir immer unsere eigenen Gedanken auch hinterfragen können, unsere Bewertung erkennen können und dann neu wählen können. Neu wählen bedeutet immer, ich kann auch das Alte wählen. Ich muss aber nicht. Ich muss nicht. Wie
Ja,
bewerte ich
genau.
das gerade
Wir
denn?
kommen in Kontakt mit uns an der Stelle
Ja.
ganz doll. Und das ist sicherlich, wenn wir über Stress sprechen, was ganz Wichtiges. Das erlebe ich ja auch, wenn ich Workshops mache, dass da oft Teilnehmer natürlich sitzen. Das sind ja Unternehmensworkshops, die ich mache, die dann sagen: Ja, aber unser Workload ist so voll oder meine Führungskraft gibt uns kein Feedback oder wir haben gerade zu wenig Mitarbeiter und ständig mache ich Überstunden. Ich muss auch noch zu Hause weiterarbeiten und so weiter. Und genau das zu hinterfragen. Ja, oder auch wenn Leute sagen, ja, aber meine Mutter ist gerade pflegebedürftig und die wohnt bei mir zu Hause und ich muss mich um die kümmern und ich kann nicht in den Urlaub fahren. Und das ist ja erstmal eine Beobachtung oder aus einer Bewertung, aus einer Einschätzung, die ganz individuell ist, entstanden. Und zu dem Punkt hinzukommen, zu sagen, ich gucke mir das jetzt mal an und ich versuche mal zu gucken, stimmt das? Ich hinterfrage das, ist das wirklich so? Ist es auch anders vielleicht? Ist es manchmal so und manchmal nicht so? Und genau dahin zu kommen, kann uns, glaube ich, ganz viel helfen, weil wir ja oftmals gar keinen Einfluss auf die Stressoren im Außen haben. Die sind ja da. Man kann ja jetzt den Menschen aus der Bahn nicht rausschmeißen einfach, ja. Wenn der telefoniert, der telefoniert da. Und selbst wenn ich ihn darauf anspreche, kann ja sein, dass es ihm egal ist. Und dann, oder der hört auf und 5 Minuten später fängt der nächste an. Und welche Kämpfe kämpfe ich dann eigentlich? Womit beschäftige ich mich die ganze Zeit? Und ich denke, das ist ganz wichtig, wenn wir über Stressmanagement sprechen und eben Achtsamkeit zu gucken, wie viel ist auch mein Anteil an den Belastungen, die ich gerade empfinde, und das auch für nicht vorwurfsvoll zu sehen, sondern wirklich beschreibend zu sehen, analysieren zu sehen und dann zu gucken, wenn ich die Verantwortung sehe für meinen Stress, dann sehe ich ja auch das Potenzial, weniger Stress zu haben.
Mir hilft da auch immer so die Vorstellung, also wenn jetzt 100 Leute in einem Raum wären, würden 100 Leute mir zustimmen, dass, wir nehmen jetzt mal wieder der Mann telefoniert im Abteil, würden mir 100 Leute zustimmen, dass das ein unmögliches A-Punkt-Loch ist, ja, also was ich vielleicht gerade denke oder was für ein bescheuerter Geschäftsmann oder hält sich wohl für sonst wen, ne? Also was ich dann vielleicht denke, das sind diese Gedanken, die dann so Wut auslösen. Oder gibt es vielleicht auch andere, die ganz anders denken würden? Vielleicht würde ein anderer sitzen und würde denken, ach, was für ein charmanter Herr oder Mensch, das ist aber wirklich ein wichtiges Gespräch oder ach Gott, der Arme, der hat aber einen Stress. Bin ich froh, dass ich hier sitze und nicht telefonieren muss, ne? Also würden 100 Leute genau den gleichen Gedanken haben? Und wie könnte denn eine Person denken, die das Ganze jetzt nicht stresst? Die kranke Mama, ich dachte direkt, na klar, ich verstehe das Problem. Die Mama ist krank. Du kannst dich in den Urlaub. Du sorgst dich um diesen Menschen. Und vielleicht möchte ich auch genau solche Gedanken haben, wenn meine Mama krank ist. Vielleicht könnte ich aber auch denken, ich bin jetzt bei diesem geliebten Menschen und das ist eine ganz erfüllende ein erfüllender und wichtiger Moment oder Phase gerade in meinem Leben. Und dann habe ich wieder eine andere Bewertung. Nochmal, no judgment. Also ich sage nicht, das eine ist besser als das andere. Letztlich wählen wir aber unsere Gedanken. Und darin liegt auch unsere Macht.
Ja, ganz wunderbar, ganz genau. Und damit gehen ja oft einher auch diese Gedanken, ich darf mir keine Hilfe suchen, sonst bin ich ein schlechtes Kind zum Beispiel. Und das eben auch zu hinterfragen, so ist denn das wirklich so? Ja? Und ja, genau, die Gedanken, die wir wählen, eben genau zu prüfen, ja.
Jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber ich liebe es in deinem Buch. Wir sehen ja, Stress ist auch ganz oft ein Konstrukt in unserem Kopf, eine Bewertung der Welt. Und du machst was ganz Kreatives in deinem Buch, Superkraft statt Superstress. Du leitest mal historisch ab, wie dieser Begriff von Stress überhaupt entstanden ist. Und das hat mich auch so zum Nachdenken inspiriert, denn du schreibst zum Beispiel, na, wie haben Menschen dann in der Antike über Stress gedacht? Wie haben die im Mittelalter über Stress gedacht? Und du kommst zu der Erkenntnis, Menschen im Mittelalter zum Beispiel, die kannten das Wort Stress gar nicht. Wenn Menschen sich im Mittelalter gestresst fühlten, dann haben die von harter Arbeit gesprochen, dann haben die von Krankheiten gesprochen. Also Menschen im Mittelalter waren auch gestresst, aber die haben das eher als Leid bezeichnet oder als göttliche Prüfung oder als göttliche Strafe. Aber Stress, davon sprach damals kein Mensch. Ja, und heute sind wir alle gestresst. Inwieweit ist Stress denn eigentlich eine Erfindung der Neuzeit?
Ja, das hat mir so viel Freude gemacht, dieses Kapitel zu schreiben. Von daher freut es mich jetzt auch, dass du das so rausgezogen hast gerade und auch sagst, dass du das auch spannend fandest. Weil wenn wir jetzt wirklich in eine Zeitmaschine steigen und wir landen in einer Zeit im 19., 17., 16. Jahrhundert und wir kommen da an und wollen was erfahren, wie ein Reporter und sagen so, was stresst dich in deinem Leben? Dann würden diese Menschen uns nicht verstehen. Die hatten das Wort einfach nicht, ja. Und das finde ich einfach so wahnsinnig spannend zu sehen, dass natürlich Menschen immer Belastungen hatten. Das ist ja ganz klar. Kriege, Hungersnöte und so weiter. Und die hatten ja oft auch ein sehr viel härteres Leben als wir. Von A nach B zu kommen zum Beispiel, die alltäglichen Dinge, Wäsche waschen, Essen besorgen und so weiter. Das war ja mit enorm viel Zeit und Kraft oft verbunden. Und trotzdem haben die das eben nicht so genannt. Einfach weil es den Begriff nicht gab. Und der ist ungefähr 100 Jahre alt, dieser Begriff. Also aus dem Ersten Weltkrieg stammt er von einem Mediziner, der sich eben angeguckt hat, wie es den Soldaten geht, die aus dem Krieg zurückkommen. Und da stellte er eben fest, dass die eben diese Anspannung mitgenommen haben, dass die weiter da ist und dass die eben so eine Reaktion auslöst, Kampf- oder Fluchtverhalten. Und da wurde dann eben immer weiter geforscht und irgendwann, aber es hat echt lange gedauert, dass man davon ausgeht, so ab den 50er Jahren eigentlich erst des letzten Jahrhunderts kam dieser Begriff so in die Alltagssprache allmählich, wie so ein Trendwort. Aber ich meine, 50er Jahre, wer hatte da Fernseher? Da gab es kein Instagram. Das hat locker noch mal 10, 20 Jahre gedauert, bis irgendwann dieser Stressbegriff dann so ab den 70er Jahren so en vogue war. Und jetzt reden wir so wahnsinnig viel darüber. Und die Empfehlung im Buch lautet am Ende dieses ersten Kapitels, dass wir eigentlich den Begriff streichen sollten, weil er uns nicht weiterhilft. Also wenn wir nur sagen, ich bin gestresst oder ja, ich habe so viel Stress, dann ist das so, wie wenn ich sage, ich habe Nahrungsmittel gegessen. So, was heißt das eigentlich? Ja? Und wir sollten konkret sein, eigentlich wieder, wie die Leute in der Antike und wieder sagen, ich habe Angst vor etwas oder mich nervt jemand oder meine eigenen Gedanken lassen mich klein und schwach fühlen oder so. Ja? So konkret wie möglich. Und das ist eigentlich schon fast so ein kleines Selbstcoaching. Immer so konkret wie möglich sein, weil dann weiß ich auch, was ist denn das? Wo muss ich hingucken? Wo darf meine Energie hingehen?
Ja, das finde ich total klug. Weil mit unseren Worten konstruieren wir auch die Welt, ne? Und wir sind so schnell zu sagen, ich bin gestresst. Und dann verpassen wir aber mal hineinzuspüren, okay, Nuria, ne, jetzt mit mir, was ist denn eigentlich gerade los? Bist du vielleicht überfordert, weil du denkst, die Aufgabe vor dir ist zu groß oder du hast noch nicht die Kompetenz dafür oder was genau ist es denn, was du gerade brauchst? Also wenn ich mal anfange, dieses, ich bin gestresst, zu hinterfragen.
Ja, es wird wie so ein Schicksalselement häufig genommen, auch wenn man sich mit Freunden trifft. So, man erzählt sich dann vielleicht gegenseitig, ich bin gestresst, du auch und so weiter. Und dann hakt man das so ab und jeder wirft das so in den Topf, gestresst, gestresst, gestresst. Aber wenn man jetzt konkret wäre und sagen würde, ich habe Angst, dass in meinem Unternehmen noch mehr Arbeitsplätze abgebaut werden und dann auch meiner betroffen ist und jetzt arbeite ich viel zu viel und versuche irgendwie zu zeigen, dass ich wichtig bin. Und das geht so aber nicht über die nächsten Monate weiter. Und ich mache mir eigentlich Sorgen, dass ich arbeitslos werde oder, ja. Und da hinzukommen, zu diesem Punkt, das ist eben so wichtig, dass man nicht einfach nur sagt, ich habe Stress, einen vollen Rucksack, aha, so ist es, kann man nichts ändern, sondern zu sagen, doch, da gibt es ganz konkrete Dinge, die wir so rausziehen können und uns genauer anschauen können.
Oder ich überlege auch gerade und denke an mich selbst, ne, wenn ich mich mal frage, welche Momente in meinem Tag finde ich dann besonders stressig. Und meine Kinder gehen seit heute wieder in die Schule und ich finde immer den Morgen besonders stressig. Mütter werden verstehen. Die Kinder sollen jetzt mal los. Es ist schon 5 vor. Der Kleine hat immer noch nicht seine Schuhe an. Ne? Und ich weiß, dass viele Mütter das kennen und man denkt, boah, ist das stressig. Aber wenn ich dann einfach mal diesen Stressbegriff mal rausnehme und mir verbiete zu sagen, boah, das ist stressig, dann kann ich erkennen, was ist hier eigentlich los. Wir haben verschiedene Menschen mit verschiedenen Bedürfnissen. Das Kind will träumen, will seinen Gedanken nachgehen, will noch Lego spielen. Mama will, dass alle pünktlich sind. Und dann kann ich mich viel besser auch in Menschen hineinversetzen und kann gucken, okay, was brauchst du denn in dem Moment, was brauche ich in dem Moment und kann auch, und jetzt wird's spannend, Mitgefühl mit mir selbst haben. Ja, natürlich bist du in dem Moment vielleicht angespannt oder nervös, weil du da einen ganz tiefen Wert in dir drin hast. Also bei mir ist das Ding mit der Pünktlichkeit. Ich habe eine spanische Mama. Ich war als Kind immer unpünktlich. Und oh, darum stresst mich das, ne? Ich greife jetzt doch mal zu diesem Wort, ne? Und dann kann ich aber Verständnis für mich und meine Prägungen haben und dann eher vielleicht mal tief durchatmen und sagen, ja, das ist so eine Phase in deinem Tag. Wie könntest du die auch anders gestalten? Ja,
Und
spannend.
deine Beispiele zeigen das nochmal ganz schön, was Stress eigentlich ist, nämlich es ist immer eine Bedrohung unserer Ressourcen. Oder der Eindruck, unsere Ressourcen reichen nicht aus, um etwas zu bewältigen. Und Ressourcen können Zeit sein, Ressource kann aber auch Geld sein, kann Kraft sein. Ressource ist aber auch sowas wie mein Ansehen. Und dieses Beispiel, das Kind kommt vielleicht zu spät zur Schule. Ja, die Ressource Zeit, der Weg ist länger als 5 Minuten da sind. So. Und man weiß, okay, der hat sich die Schuhe noch nicht angezogen, aber er braucht 6 Minuten, um zur Schule zu kommen. Das heißt, er wird auf jeden Fall zu spät kommen. Das heißt, da Alarm, Alarm. Und dann natürlich vielleicht auch sowas wie, oh Gott, was hat das negative Konsequenzen für das Kind? Kriegt das dann irgendwie ein schlechtes Image? Kriege ich als Mutter ein schlechtes Image? Also Ressourcenbedrohung an ganz vielen Stellen. Und das ist auch nochmal eine interessante Frage, wenn man merkt, ich bin gestresst, wenn dieser Eindruck entsteht, sich zu fragen, welche Ressource ist gerade nicht ausreichend oder welche Ressource, glaube ich, wird bedroht gerade? Und auch da wieder in die Reflexion zu kommen und ein klareres Bild dadurch zu entwickeln.
Ja, spannend. Jetzt gibt es einen modernen Stress, den kannten die Menschen im Mittelalter oder in der Antike dann doch noch nicht. Und das ist der Input, den wir heute durch Medien, durch Social Media und so weiter haben. Ich habe neulich ein Zitat gehört von einem Gehirnwissenschaftler, das fand ich ganz spannend, der sagte, na, im Mittelalter, da gab es ja schon Stress, auch in Form von sozialer Ächtung. Ne? Da wurden ja Menschen an den Pranger gestellt. Oder wer vielleicht das mal in so einem Foltermuseum gesehen hat, da gab es ja auch wie so eine Art Holzjoch. Da wurde auf dem Marktplatz wurde so ein schönes Holzbrett hingestellt mit einem großen Loch für den Kopf, zwei Löchern für die Hände. Da wurden die Leute dann gefesselt. Und dann durfte das ganze Dorf mal über den Marktplatz laufen und denjenigen beschimpfen, anspucken, sonst was tun. Und das war damals eine mittelalterliche Strafe, um Menschen auch zu ächten und ihnen eines Besseren zu lehren. Heute haben wir das Ganze potenziert hoch 1000. Heute haben wir Social Media. Gönn dir den neuen sozialen Pranger. Ja, und da sagt der Gehirnwissenschaftler auch, das ist so spannend, weil das hatten wir noch in keiner Zeit. Was machen die digitalen Medien und der Input durch Medien mit uns und mit unserem Stresssystem, René?
Sie machen wahnsinnig viel, also sie geben auch Glücksgefühle, Inspirationsmomente, Dopamin wird ausgeschüttet, das Belohnungshormon im Sinne von, ach, das war jetzt schön, das war interessant, das gibt mir einen Kick oder so, also auch wirklich sehr viel Positives, sonst würden wir es auch nicht machen. Aber es hat natürlich auch wahnsinnig viel Adrenalin und Stress und Cortisol, also die ganzen Stresshormone gehen natürlich dort auch steil. Und es ist eine Überforderung, also es ist auch toxisch, es ist einfach viel zu viel. Was ich immer sage, ist, dass Informationen geistige Nahrung sind. Und wir würden uns ja beschweren, wenn wir durch die Straßen laufen und dann käme jemand und würde uns in der Fußgängerzone einfach einen Hamburger in den Mund schieben. Da würden wir ja protestieren und sagen, das ist ja aber ganz schön übergriffig. Und in dem Moment, wo wir das sagen, kommt der Nächste und schiebt uns ein Softeis in den Mund. Dann würden wir ja sagen, das geht ja wohl gar nicht. Aber genau das macht Social Media oder auch unser Handy eigentlich die ganze Zeit. Wenn wir es nicht gut konfigurieren, wenn wir keinen guten Umgang damit finden, da ploppen ständig Dinge auf. Oder vielleicht wollten wir zu Instagram gehen, um uns zu entspannen. Und dann sehen wir aber plötzlich vielleicht Bilder aus dem Krieg oder irgendwie, was hat der Politiker wieder für Korruption betrieben oder so. Wir haben gar nicht das bekommen, was wir eigentlich erwartet haben oder was wir brauchten. Wir wollten irgendwie eine hübsche Pause machen, irgendwie gute Ideen bekommen, Social Snacking betreiben, also so, wie geht's meinen Freunden? Und dann sehe ich so viele Sachen, die gar nichts mit meinem richtigen Leben zu tun haben und die vor allem so negativ sind. Das ist eine komplette Überforderung. Unser Gehirn ist dafür gar nicht gemacht. Also auch wenn wir uns nochmal überlegen, im Mittelalter, wie viele Informationen hat so ein normaler Mensch im Laufe seines Lebens aufgenommen? Und das waren ja wahrscheinlich in seinem ganzen Leben so viel, wie wir in einem ganzen Jahr oder vielleicht in einem Monat schon aufnehmen. Wenn wir mal überlegen, wie viele Nachrichten und Clips und Filme und Songs, Gedanken wir dadurch ja von anderen so in unser inneres System reinbekommen. Und dass es eine Überforderung sein muss, das wird, finde ich, da nochmal so deutlich. Plus die Dinge, die der Mensch aus dem Mittelalter erfahren hat, die haben sein direktes Leben häufig betroffen. Da ging es dann um Dinge, nach denen er sich richten musste, oder das betraf Menschen, die er kannte. Das ist bei uns häufig nicht mehr so. Also wir erfahren darüber was Jennifer Aniston gefrühstückt hat. Oder das Erdbeben aus Tokio kriegen wir plötzlich nicht nur einmal erzählt, sondern vielleicht wochenlang erzählt. Ja? Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, was soll ich jetzt damit machen mit den Informationen? Und wenn ich jetzt jeden Tag Mitgefühl zum Beispiel entwickle, das ist auch Stress, das ist auch Energie. Und habe ich dann noch Mitgefühl für meine Oma eigentlich noch übrig? Also ist da noch ausreichend Kraft in mir da? Und das ist einfach zu viel. Und ich sage eine Sache ganz gerne, die vielleicht ein bisschen zugespitzt klingt und ein bisschen provokant und vorwurfsvoll klingt, aber die ich einfach nur gerne sagen möchte, auch mit diesem Disclaimer, um ja zu irritieren und auch zu inspirieren, ist, wenn man Kinder ans Handy setzt, und ich weiß, es passiert natürlich, und ich meine es auch nicht böse, dann ist es aber eigentlich Körperverletzung. Weil das Gehirn natürlich an der Stelle noch gar nicht bereit ist, das alles zu verarbeiten. Es ist noch im Wachstum und es wird verseucht durch all die Informationen, durch diese schnellen Reize, die dort passieren. Und es ist zu viel. Und auch für uns selber ist es in gewisser Weise auch Körperverletzung. Es ist eine Droge. Wenn wir jeden Tag rauchen, oder jeden Tag bei Instagram natürlich ganz viel sind und bei Twitter und wie das alles heißt, dann ist das eben auch eine große Belastung. Und ich denke, dass wir da einen großen Hebel haben, eben den bewussten Umgang damit zu finden. Wir können sagen, ich habe diese Plattform nicht, ich mache das nicht auf mein Handy. Ich kann sagen, ich gehe da 10 Minuten rein. Ich kann auch sagen, ich gehe da nicht in der Mittagspause zum Beispiel rein. Ich gehe nicht am Morgen oder nicht vor dem Schlafen da rein. Ich kann auch sagen, ich mache keine Push-Nachrichten auf meinem Handy. Also ich habe da eine Menge Gestaltungsspielraum. Und nur weil Dinge möglich sind, nur weil Dinge da sind technisch, heißt es ja nicht, dass sie Teil auch meines Lebens sein müssen. Auch wieder so ein bisschen wie durch den Supermarkt gehen. Das sind alles Angebote. Also ich kann Joghurt essen, ich kann Schokoküsse essen, ich kann Salami kaufen, da gibt's alles. Ich kann auch sogar Klopapier essen, wenn ich das möchte. Wird mir keiner verbieten. Alles, was da zu kaufen ist, kann ich essen. Und ich muss einfach eine Entscheidung für mich treffen. Und so ist eben auch diese Information in Social Media, im Internet, im Fernseher. Ich muss eine Entscheidung treffen, was will ich von dieser geistigen Nahrung in meinen Organismus reinlassen.
Danke, René. Ihr habt kein Video an, aber ich habe gerade ganz viel genickt und ich erkenne mich da auch selbst wieder, also auch
Ja.
selbstkritisch wieder. Wir beide sind ja noch, bist du auch Kind der 80er noch?
79 sogar.
79, ja. Wir sind noch in dieser Zeit aufgewachsen, in der es keine Handys gab, in der wir uns auch mal gelangweilt haben, in der man einfach mal auf den Bus gewartet hat und dann hast du auf den Bus gewartet, da war da nichts. Und auch hier zeigt ja die moderne Gehirnwissenschaft, das war ganz gesund für unsere Gehirne. Ein gesundes Gehirn darf sich auch mal langweilen. Und heute, und hier die Selbstkritik, ich bin auch die Erste, die dann, wenn sich langweilt, das Handy zückt und einfach mal guckt und ach, guck mal, da ist eine Nachricht. Und schon ist da wie so ein kleiner Kick in meinem Gehirn, dann will ich auch wissen, na, wer hat denn die Nachricht geschrieben, um was geht's? Und dann bin ich oft schon im Stressmodus drin, weil dann Na, dann wird vielleicht wieder was von mir gewollt, gefordert, irgendwas. Und das weiß ich auch, ist ein Phänomen, was viele meiner Podcast-Hörerinnen teilen. Dieses ständig will jemand was von mir, ständig erwartet jemand was von mir. Mein Chef kann mich mittlerweile zu jeder Zeit auch erreichen auf dem Handy. Früher meine Eltern, die hatten um 18 Uhr Feierabend. Da hätte keiner
Ja.
privat auf dem Festnetz bei uns die Nummer gewählt und gesagt, hier, Herr Pape, wir haben noch was für Sie, ja. Und mein Vater fragt mich jetzt heute, Nuria, warum bist du denn immer so gestresst? Und da habe ich mich auch mal reflektiert. Ja, das ist, weil ich auch allzeit erreichbar bin und wir gar nicht mehr in dieses Abschalten kommen.
Ja, wenn ich da kurz was zu sagen darf,
Bitte.
dieses ständige Erreichbarsein ist ja schon eine Anforderung für uns. Man kann sich das vorstellen, vielleicht wie so Glocken, die noch nicht läuten, aber wir hören sie schon. Und wir haben sozusagen so einen Grundlärm in uns, der im Außen noch gar nicht da ist, aber einfach zu wissen, die können jeden Moment bimmeln und man hört es schon. Ja? Und das ist schon eben ein Stressor. Und dann ruft ja auch jemand an oder es ploppt was auf, wenn man es nicht unterbunden hat. Und hier ist eben unsere Gestaltungskraft einfach nochmal gefordert. Und ich kenne es ja auch von mir. Also ich bin ja auch kein Mönch, der im Kloster lebt und keinen WLAN hat oder so. Und vielleicht kann man auch sagen, Social Media ist so ein bisschen wie Zucker. Natürlich gefällt es uns. Und da sollten wir uns auch nicht verurteilen dafür. Natürlich, der Kuchen ist auch lecker. Da ist Zucker drin. Da geht eben auch unser System an und sagt, oh geil, mehr davon. Und jetzt ist eben die Frage, wie gehen wir jetzt um mit diesem Zucker? Und so ist jetzt auch die Frage, wie gehen wir um mit Social Media? Und ich habe auch manchmal diesen Moment, dass ich so wach werde mit dem Handy in der Hand im Laufe des Tages und denke, was habe ich denn jetzt eigentlich 5 Minuten gemacht gerade? Und was wollte ich denn eigentlich machen? Ah, ich wollte doch nur den Taschenrechner benutzen oder ich wollte doch eigentlich bei WhatsApp jemandem was schreiben, aber jetzt hat der mir ein Video geschickt, jetzt habe ich mir das angeguckt. Bin aber nicht direkt danach wieder zurück und habe gesagt, interessantes Video, sondern ich habe jetzt noch 20 weitere Kurzclips geguckt. Ja? So, und das merke ich ja auch. Also ich bin ja auch nicht frei davon. Die Frage ist eben nur, wie bewusst können wir hinkommen, freier zu werden? Ja, wir werden nie ganz frei davon sein. Das wird immer interessant sein, das wird immer spannend sein. Ja? Nicht jede Plattform sicherlich für jeden, aber es gibt Sachen, die uns ansprechen und die eben bei uns diesen Zuckerhieper sozusagen auslösen. Und trotzdem in dieser Welt, in der es das gibt, zu schauen, wie kann ich damit umgehen und ein bisschen freier davon vielleicht werden, ja. Und zum Beispiel auch vielleicht noch ein Gedanke, der mir gerade einfällt. Ich bin ja solo selbstständig und ich hatte jetzt Urlaub, vor ein paar Wochen und ich habe mir vorgenommen, nicht in meine E-Mails reinzugehen. Und das ist als Solo-Selbstständiger durchaus eine Herausforderung, wenn man 10 Tage weggefahren ist jetzt irgendwo. Ich war in Norwegen und dann zu sagen, ich mache das jetzt nicht. Und da hatte ich auch zwischendurch mal, ich habe so gesessen und habe Fotos gemacht und dann dachte ich mir, ah, jetzt würde ich gerne wissen wollen, was ist in meinen Mails los? Hat mir jemand geschrieben? Gibt es ein Angebot, eine Anfrage für einen Workshop, für einen Vortrag oder irgendwie sowas? Und dann aber zu merken, ja, ich habe dieses Verlangen gerade. Und das ist ja auch ein Stück weit gelernt, weil ich ja sonst im Arbeitsalltag schon öfter mal in meine E-Mails gucke. Und dann aber zu sagen, gut, ich muss diesem Verlangen jetzt aber nicht nachgeben. Ich kann das aushalten und es vergeht dann irgendwann. Und dann bin ich nach Hause gekommen und habe auch noch das Wochenende gewartet, bis ich dann in meine E-Mails ging, weil dann war sozusagen der Entzug, der Zuckerentzug auch schon überstanden. Und dann habe ich mich richtig gefreut. Jetzt bin ich nach Hause gekommen am Freitag und jetzt ist noch erstmal Wochenende, Wäsche waschen, alles das, was man tun muss. Und am Montag arbeite ich wieder. Ja? Und das als Entscheidung für sich zu machen, es hat nicht immer geklappt in den Urlaub. Manchmal bin ich auch eingegangen. Aber zu gucken, wie kann ich es besser hinbekommen, öfter hinbekommen und auch für sich eben, wie du auch sagst, Deadlines einzuziehen, ab einer gewissen Uhrzeit dann nicht mehr reinzugehen. Ja? Und man kann natürlich auch sagen, es gibt Ausnahmen. Wenn ich jetzt gerade was ganz Wichtiges habe, ein Projekt, wo ich denke, da habe ich nicht ausreichend Zeit gerade gehabt und jetzt will ich das abends mir nochmal angucken, finde ich das völlig in Ordnung. Also ich muss auch nicht da so ganz sklavisch dran hängen bleiben und sagen, ab 18 Uhr muss ich meinen Stecker ziehen und dann nichts mehr machen. Das finde ich in Ordnung, aber es sollte eben nicht so ein Automatismus werden, sondern dieses sich bewusst überlegen, ah, ich will mich nochmal vorbereiten auf den Vortrag morgen oder ich will jetzt dieses Angebot schreiben, weil ich es leider nicht geschafft habe, dann mache ich das jetzt noch. Das finde ich in Ordnung, aber es sollte eben nicht so dieses Getriebene, Getriggerte sein und zum Dauerzustand werden. Und das kann es natürlich ganz schnell werden, weil diese Technik um uns so herum ist.
Genau. Es geht um Dopamin-Detox. Es geht darum, dass wir alle verstehen, inklusive René, dir und mir, dass unser Gehirn Dopamin getriggert ist. Wir haben einen kleinen Belohnungsreiz im Gehirn, wenn wir eine neue Nachricht aufploppen sehen. Und mit Belohnung meine ich jetzt nicht, oh, Belohnung, eine Nachricht. Aber unser Gehirn reagiert mit so einem kleinen Kick. So. Und das haben wir bei Social Media, das haben wir auch, wenn wir Likes bekommen auf Social Media, wenn jemand uns mag, das haben wir auch, wenn wir Zucker essen. Und da hast du ja schon die spannende Parallele gezogen. Es ist wie so ein kleiner Zuckerentzug, wenn ich merke, ich habe nur noch Bock auf Süßkram. Ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ja, dein Belohnungszentrum ist mit dir los. Das ist ganz normal. Du bist ein
Ja.
Mensch. Du hast ein Belohnungszentrum und das will jetzt mehr und das will diese Kicks. Aber bringt es mir denn wahre Befriedigung, wahre Zufriedenheit, wenn ich mich nur von Schokolade ernähre? Oder darf ich hier eine achtsame Entscheidung treffen? Ich esse jetzt weniger von dem Zuckerzeug, weil der Stimulus für mein Gehirn zu hoch ist, weil es in Anführungsstrichen zu geil ist. Und genauso Social Media. Ja, der Kick ist da, aber es ist für mein sensibles Gehirn zu viel. Und ich liebe es, diese Achtsamkeit für das eigene Gehirn zu entwickeln. Wie reagiert mein persönliches Gehirn auf bestimmte Stimuli? Ja, mein Gehirn reagiert vielleicht, René, könnte sein, sensibler auf Zucker als deins. Ja, und dann darf ich für mich entscheiden, okay, der René, der kann ein Gummibärchen essen und die Tüte zumachen. Ich kann es halt nicht. Mein Gehirn ist anders. Meine Prägung ist anders. Ja, dann fange ich in bestimmten Momenten gar nicht erst an. Oder krass, ich reagiere echt sehr auf dieses Handy. Wir alle reagieren drauf. Aber bei mir ist es schon extrem. Dann achte ich drauf. Oder ich bin Mama, ich sehe mein Gehirn, das, mein Kind.
Ja.
Und das Kind ist noch im Wachstum. Das hat noch kein ausgereiftes Gehirn. Was für einen Medienkonsum erlaube ich meinem Kind und wo möchte ich es auch einfach beschützen? Beschützen vor sich selbst.
Ja, genau. Beschützen auch vor den Auswirkungen, die diese Technologien da mitbekommen. Man würde ja auch einen Fünfjährigen nicht rauchen lassen. Würde man ja auch sagen, finde ich irgendwie nicht gut. Oder einen Schnaps trinken lassen. Selbst wenn die das wollen. Und die wollen das ja auch, weil die sehen das auf einem Familiengeburtstag vielleicht oder so. Und natürlich wollen, oder Kaffee trinken lassen. Da sagt man ja auch, das
Ja.
ist nichts. Und wir hatten zu Hause ganz lange gar keinen Fernseher. Und dann hatten wir irgendwann einen. Und da konnte ich ja auch nicht unbegrenzt gucken. Da gab es auch wenig Programme, aber auch da gab es eine Deadline. Und vielleicht noch mal kurz zum Dopamin. Das ist ganz interessant. Dopamin wird ja immer situativ ausgeschüttet und nicht wie viele andere Hormone so im Laufe der chronologischen Uhr sozusagen, der Bio-Uhr. Und man kann sich das vorstellen, wenn unser Dopaminspeicher gefüllt ist, dann braucht es nicht viel, damit Dopamin ausgeschüttet wird. Man kann sich das ganz gut vorstellen wie so eine Zitrone, die du aufschneidest. Da brauchst du am Anfang auch nicht viel Kraft, um da einen Spritzer rauszubekommen. Aber dieser Dopaminspeicher ist irgendwann aufgebraucht im Laufe eines Tages, vielleicht auch schon im Laufe eines Vormittags, wenn man die ganze Zeit Dopaminkicks hatte. Und dann braucht es sehr viel Kraft, damit dann noch ein Tropfen Dopamin rauskommt. Und das ist genau dieses Phänomen, dass wir dann endlos lange bei TikTok oder bei Instagram oder wo auch immer bleiben. Wir pressen immer stärker, weil die Dinge uns nicht mehr den Kick geben. Und hinzu kommt, Dopamin wird vor allem in der Nacht hergestellt von unserem Körper. Wenn wir also viel zu spät ins Bett gegangen sind, viel zu früh aufgestanden sind, also eine viel zu kurze Nacht hatte, dann hat der Körper gar nicht so viel Dopamin zur Verfügung. Und auch das verändert unseren Tag. Also, dass wir dann auch merken, boah, das macht keinen Spaß, es ist nicht interessant. Vor allem das Alltägliche ist dann oft nicht interessant. Das Gespräch mit dem Kollegen war dann nicht interessant. Die Pyramiden berechnen im Matheunterricht war nicht interessant. Und dann kommt das Handy plötzlich. Und das bietet uns ja so verrückte Sachen, die uns immer wieder neu herausfordern, die immer wieder interessant, überraschend sind vor allem oder die schockierend auch sind. Und da kommt dann wieder dieser Dopaminkick. Und das heißt, man kann ganz viele Sachen machen. Man kann auf den Schlaf zum Beispiel achten. Man kann darauf achten, nicht morgens schon ganz viel rauszupressen aus dieser Zitrone, weil der Rest vom Tag wird dann grau bleiben einfach. Und man wird immer wieder auch, zum Beispiel, wenn man sich mit Freunden trifft, man hat ein schönes Gespräch im Café, jemand geht auf Klo. Und dann, zack, holt man sich die Dopamin-Kicks übers Instagram. Und dann am Ende geht man nach Hause und denkt sich, ja, war das jetzt eigentlich ein schönes Treffen oder nicht? Weil das Treffen an sich dann vielleicht gar nicht mehr so viel ausgelöst hat. Also hier haben wir eine Menge Gestaltungspotenzial auch wieder. Und es spricht auch sehr dafür, den Morgen, den Tag bewusst zu gestalten, nicht schon Fernseher anzumachen und Instagram heiß zu spielen, sondern zu gucken, was sind so die kleinen sanften Sachen, die mir gut tun und die mich auch in eine gute Stimmung auch hineinbringen.
Total spannend, was du gerade gesagt hast. Ja, also achtsamer Umgang mit dem Thema digitale Medien. Wir alle nutzen sie und wir beide sind keine Mönchen, Nonnen ohne Wi-Fi. Aber sich einfach mal fragen, okay, wie wirkt denn der Umgang mit dem Handy auf mich und wie möchte ich es reduzieren? Wie machst du es denn persönlich, René? Was ist dein
Also ich habe, ja
Knigge?
genau, mein Knigge ist ein schönes Wort. Ich habe immer den Klingelton aus, außer ich erwarte einen Anruf. Ich habe keine Push-Nachrichten, also nichts. Auch WhatsApp hat keine Möglichkeit, mir Push-Nachrichten zu schicken. Ich muss da aktiv reingehen. Das sind so die Sachen, die ich auf meinem Handy einfach mal konfiguriert habe. Und ich habe manchmal auch also ich mache den Flugmodus abends auf jeden Fall rein ab einem gewissen Punkt und dann erst morgens wieder raus. Und da ist auch immer dieser Antrieb, du musst nicht, bevor du die Zahnbürste in die Hand genommen hast, den Flugmodus daraus machen. So, was soll denn jetzt Krasses passiert sein? Ja, und selbst wenn was Krasses passiert ist, ja, was soll ich jetzt machen? Also, was habe ich für einen Gestaltungsspielraum? Ja, das wäre jetzt vielleicht was anderes, wenn ich wüsste, jemand ist im Krankenhaus gerade von mir. So, dann wäre es sicherlich was anderes. Dann würde ich da gucken und da wartet man vielleicht auch auf eine Nachricht oder sowas. Das ist schon noch eine andere Hausnummer. Aber ansonsten hilft mir das. Und ach so, was ich auch mache, ist, das ist auch mal so ein Learning gewesen, wenn ich Workshops gebe, da gucke ich auch morgens vor dem Workshop und auch im Laufe des Workshops nicht in meine E-Mails. Weil ich einfach mal, ich habe einmal festgestellt, morgens im Hotel, Frühstück gegangen, hochgegangen, sich angezogen, nochmal in die E-Mails geguckt und da war dann eine doofe Nachricht. Und dann habe ich gemerkt, oh, das hat mich den ganzen Tag beschäftigt. Und das mache ich jetzt nicht mehr. Das Handy liegt da irgendwo in der Ecke und ich mache damit nichts, außer vielleicht ein Foto vom Workshop, von der Gruppe oder so, vom Flipchart, aber ich gehe da nicht rein. Und das merke ich auf jeden Fall, das verändert ganz viel, weil ich bin dann viel mehr bei den Teilnehmern. Ich bin viel mehr in den Themen. Und auch in der Pause kann ich dann auch entspannen. Oder ich muss da ja auch noch einen Flipchart vorbereiten. Ein Teilnehmer fragt mich was. Ich will was essen in der Pause. Und da merke ich dann auch immer, eine Pause ist kurz. Ja? So eine Dreiviertelstunde Mittagspause ist kurz. Und zum Glück war ich dann nicht auch noch im Handy.
Ja, total. Finde ich voll gut, dass du es teilst. Mache ich ähnlich. Also ich habe immer nicht stören in meinem Handy drin und es gibt drei Notfallkontakte, so meine Kinder, mein Mann, die kommen immer durch und der Rest kommt nicht durch. Und ein Aspekt, den ich da hier vielleicht auch noch
Das heißt,
in die
erklär das doch mal
Arena
ganz.
werfen möchte, ist,
Kannst du das kurz erklären? Man kann in seinem Handy, das wusste ich gar nicht,
ja, du
man
kannst
kann.
Notfallkontakte einrichten. Du
Aha.
kannst nicht stören einrichten, aber deine Notfallkontakte können dich
Mega.
erreichen. Ja,
Das
genau.
wusste ich gar nicht.
Ja, siehst du,
Mega.
das mache ich. Und das führt natürlich auch dazu, dass ich oft den Satz höre, ja, Nuria, dich erreicht man ja auch gar nicht. Das heißt, du darfst ja auch dein Umfeld ein bisschen erziehen. Ich denke, ja, dann erreicht ihr mich nicht. Punkt. Also ich entscheide, wann ich auf mein Handy gucke und wann ich im Arbeitsflow bin. Und das finde ich auch ganz wichtig. Und dann fand ich das jetzt auch gerade super spannend, was du gesagt hattest mit dem E-Mails checken, da darf ich noch besser werden, denn ich habe meine E-Mails natürlich auch auf meinem Handy drauf und ich kenne genau das Phänomen. Ich öffne eine E-Mail und dann denke ich, okay, da will ich sofort drauf antworten, ne? Und wenn ich das nicht schaffe, dann brennt das wie in mir. Das ist wie in meinem Gehirn, das ist die ganze Zeit ein Tab offen und ich will dieses Tab geschlossen haben. Und da habe ich auch schon oft an die Achtsamkeit gedacht, an einen meiner liebsten Sätze von Viktor Frankl: Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Zwischen dem Reiz der E-Mail und meiner Reaktion liegt doch ein Raum. Es wäre also toll, wenn ich es schaffen würde, diesen Raum zu leben. Aber ich gebe es zu, ich kann es nicht gut. Und wenn ich das doch schon weiß, dann entscheide ich mich in diesem Fall für reizreduzieren, guck gar nicht erst rein. Aber
Ja.
ich gebe zu, da darf ich noch lernen, weil ich hatte das mal, René, da hatte ich Hochzeitstag mit meinem Mann. Mein Mann, wie du es gerade beschrieben hast, geht im Restaurant kurz auf die Toilette. Ich nehme mein blödes Handy in die Hand und dann kam die blöde Nachricht. Und dann lächel
Ja.
mal deinen Mann so an, wenn er zurück von der Toilette kommt. Es ist mir nicht gelungen. Der Abend war im Eimer und nicht die E-Mail-Schreiberin war schuld. Ich selbst war schuld, weil ich dieses blöde Ding in die Hand genommen habe und drauf geguckt habe.
Ja.
Und ich glaube, viele Menschen kennen genau das. Und
Voll.
wir dürfen da mit uns selbst ein bisschen strenger werden, ja.
Und plötzlich sitzt die E-Mail-Schreiberin mit
Ach.
euch beim Hochzeitsdinner
Ja.
dann. Oder? Das ist doch
Ja,
verrückt. Die
total. Und die liegt auch bei vielen Menschen im Ehebett. Ich
ja.
meine, ich glaube, viele gucken abends
Ja.
noch in ihre E-Mails rein so. Und dann liegt dein Chef zwischen dir und deinem Mann im Ehebett. Da
Super
willst du
wild.
auch nicht.
Super wild. Naja, und wenn man es mal ganz praktisch betrachtet, wenn man jetzt abends noch eine E-Mail liest, die reingekommen ist, oder morgens, bevor man ins Büro fährt oder bevor man ins Homeoffice so richtig startet, also man ist noch im Schlafen, man wird ja diese E-Mail gerade sowieso nicht um 5:30 Uhr oder 6 Uhr beantworten. Aber sie begleitet einen die ganze Zeit. Und das kostet natürlich auch Kraft, weil es Aufmerksamkeit bedeutet. Und natürlich muss man sich dann gar nicht wundern, warum man dann am Ende des Tages, am Ende der Woche, am Ende des Monats denkt, oh, ich bin so erschöpft. Und das hat ja eben auch viel, das ist ja auch der Unterschied zu den Mittelaltermenschen. Unser Stress ist eben auch oft ein Kopfstress, ein intellektueller Stress, ein Bewertungsstress, ein Einschätzungs-, ein kognitiver Stress. Und das ist einfach auch Arbeit und auch sehr viel. Und da haben wir schon auch viele Möglichkeiten zu sagen, da will ich anders mit umgehen. Und das würde ich auch immer Teams empfehlen, dass man auch hier sagt, wir müssen nicht immer untereinander irgendwie eine Message schreiben, diese Aufplopp-Messages. Wir müssen nicht E-Mails hin und her schicken, sondern vielleicht öfter wieder ins Büro gehen von dem anderen, öfter anrufen, anstatt auch CC-Mails zu produzieren. Und auch, dass es in Ordnung ist für alle, die im Büro arbeiten, dass man bestimmte Blockzeiten hat, wo man eben auch das Ding ausmacht und das nicht aufploppt. Also das E-Mail-Programm zum Beispiel, wo man 90 Minuten oder 60 Minuten in Ruhe sich in eine Software einarbeiten kann, in eine Akte einarbeiten kann, sich mit was beschäftigen kann. Und dass sowas in Ordnung ist und dass man keine Angst davor haben muss, dass Kollegen denken, ja, du hast zu Hause irgendwie deine Wand tapeziert wahrscheinlich, wenn du jetzt nicht zu erreichen warst. Sondern ja, also wir wissen aus der Forschung einfach, allein schon, dass das Handy neben uns liegt, bindet Energie. Oder eben zu wissen, dass da ständig was aufploppen kann bei Teams, diese Pop, wie heißen denn diese Pop-up-Nachrichten, die so aufploppen?
Ja, ich
Naja.
weiß, ich habe sie auch alle ausgemacht an dieser Stelle, genau.
Genau.
Ich hab sie alle ausgemacht, genau.
Und einfach zu wissen, dass das passiert oder auch nur zu hören, dass da was
Ja.
ist. Ja? Zum Beispiel, ich habe GMX als private Mailprogramm und neuerdings ist es so, wenn man den Tab auf hat und eine neue Nachricht ist reingekommen, dann entsteht oben beim Tab ein roter Punkt. Und das ist eine richtige Achtsamkeitsübung, dann nicht nur, weil ich den roten Punkt sehe, in diese E-Mails dann reinzugehen, sondern zu sagen, okay, da ist jetzt irgendwas gekommen, es kann auch Spam sein, Leute, ich muss da nicht direkt hin, sondern jetzt das weiterzumachen. Und deshalb ist es am besten, den Tab zuzumachen, damit es erst gar nicht passiert, ja. Also, wir sind in einem Achtsamkeitsretreat gefangen in unserer heutigen Zeit und können ganz viel lernen, ja.
Ja, genau. Und ich finde, das ist auch eine neue Form der Wertschätzung, eine Form, die es vielleicht früher auch nicht so gab. Das ist so ein Geschenk, was wir einem anderen Menschen machen können, wenn wir mal das Handy nicht auf dem Tisch liegen haben, wenn wir mit einem anderen Menschen sind, wenn wir es einfach mal weglegen. Also bei uns am Esstisch ist eh Handyverbot. Aber auch hier, ich kann auch da noch besser werden. Wenn ich im Café bin mit einer Freundin, ich habe nie mein Handy auf dem Tisch. Ich lasse es in der Handtasche und das ist mein Ausdruck von Wertschätzung. Stimmt aber wahrscheinlich, wenn sie dann auf Toilette geht, gucke ich auf das Handy. Das heißt, nehme ich mir aus der heutigen Folge mit, mein Ausdruck auch von Wertschätzung mir selbst gegenüber, auch dann bleibt das Handy in der Tasche und ich gucke einfach mal im Café herum oder entspanne meinen Blick. Na, also wir dürfen da, ich sage das jetzt so bewusst, damit ihr auch alle hört, ich bin da auch nicht Superwoman und Supernonne. Ich habe da auch meine Themen und kann da auch durchaus achtsamer sein, ja.
Super Nonne, das ist ja geil. Vielleicht, also wenn du demnächst gleich ein bisschen Zeit hast, vielleicht kannst du einen Comic oder so eine Geschichte erfinden. Kann ich mir gut vorstellen. So eine Nonne, die dann so ihr Kostüm oder wie das heißt, wegreißt und darunter hat sie so einen super S drauf und fliegt dann umher und macht Dinge.
This is so me, by the way.
Ja, aber unabhängig davon, genau, das mal auszuprobieren und auch zu merken, es passiert ja was. Also man sieht Leute plötzlich, man sieht Dinge, die man nicht gesehen hat, man hört Dinge, die man nicht gesehen hat und man sinniert über dieses Gespräch ja nach. Und da passiert was. Und dann kommt die andere Person zurück und dann sagt man, ah, weißt du, was mir noch eingefallen ist? Und das passiert nicht, wenn man 30 Hundevideos gesehen hat. Und das ist eine Wertschätzung für die andere Person, das ist für einen selber aber auch Quality Time viel mehr. Und auch das Gehirn kann mal kurz entspannen, weil man hat zugehört die ganze Zeit oder man hat was erzählt und es war vielleicht auch emotional oder ärgerlich oder was auch immer. Und dann ist es auch eine Erleichterung, mal für 3, 4, 5 Minuten nichts leisten zu müssen, nichts verarbeiten zu müssen, nichts sehen, verstehen, bewerten zu müssen. Und das sind eigentlich ja, das ist ja das, was normal war früher. Der Steinzeitmensch, der mit jemand anderen rumgegangen ist und gequatscht hat auf der Jagd, da war auch mal Stille. Der Mittelaltermensch, da war auch mal Stille. Und wir haben eben immer diese Glocken, die oft läuten und manchmal auch nur in unserer Vorstellung schon gleich läuten. Und wir sind eben so viel angeknipst. Und das ist einfach zu viel. Also es ist nicht gesund. Wir leben in in einer Stresskultur, sagt man, in der Forschung. Und das ist einfach viel zu viel für uns. Und diese Erwartungshaltung, die wir oft haben, dass wir mithalten müssen oder dass wir glauben, wir seien schwach oder schlecht oder nicht gut genug, weil wir erschöpft sind am Mittwoch schon. Ja, das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass es zu viel ist und dass wir ein bisschen vielleicht doch Nonne, ein bisschen mehr Mönch werden dürfen und dass wir gar nicht auf tolle Sachen verzichten an der Stelle, sondern dass wir ganz viel Tolles, Neues dazugewinnen.
Und um die Brücke nochmal zu schlagen, jetzt auch zum Thema Essen, emotionales Essen, Stressessen, da kann ich nur sagen, das weiß ich von so vielen meiner Coaching-Teilnehmerinnen, es erwischt euch doch am Abend. Seid doch mal ehrlich. Die Kinder sind im Bett oder der lange Arbeitstag ist vorbei und jetzt seid ihr K.O. und jetzt habt ihr keine Kraft mehr und jetzt geht ihr nochmal an den Süßigkeitenschrank oder nehmt euch nochmal vom Kühlschrank den Nachschlag oder schiebt euch nochmal im Stehen irgendwas zwischen die Kiemen. Und das ist eine Form des Stressessens, wo ich bei vielen bei euch feststelle, ihr habt euch den ganzen Tag keine Pausen gegönnt und jetzt am Abend klappt ihr zusammen. Und das ist oft dieser kleine subtile Stress, den wir am Tag haben, wo wir uns keine Pausen mehr gönnen. Und es ist so wertvoll, einmal am Tag mal innezuhalten und mal 5 Minuten nichts zu machen. Also eine meiner liebsten Achtsamkeitsübungen, die habe ich selbst so getauft, ich nenne sie Baumstarren, habe ich mal auf dem Workshop gemacht, die hieß nicht Baumstarren, aber die Aufgabe war, geht mal 10 Minuten irgendwo hin und guckt was an. Manche waren so richtig radikal und zen-mäßig unterwegs. Sie haben sich wirklich den Stuhl genommen und vor eine weiße Wand gestellt und die Wand angestarrt. Das waren die Hardcore-Achtsamkeitsteilnehmer und die haben da viel mitgenommen. Also es war wohl sehr interessant. Ich bin in den Wald gegangen und habe einfach die Bäume angeguckt. Und ich kam so entspannt und grunderholt zurück. Und das Lustige war, natürlich hat es auch mein Gehirn nicht geschafft, 10 Minuten an nichts zu denken. Aber schon nach 5 Minuten ist in meinem Kopf irgendwas passiert und ein Knoten ist geplatzt und ich hatte auf einmal so einen kreativen Einfall für ein kreatives Problem, was ich immer hatte. Und ich kam zurück und dachte, ist ja krass, da habe ich jetzt wochenlang drüber nachgedacht. Ne? Und ihr kennt das alle, das Phänomen, die besten Ideen kommen euch auf dem Klo oder in der Dusche. Das ist, wenn wir uns einfach mal 5 Minuten lang nichts tun im Kopf erlauben. Meine Einladung an alle, die abends aus Stress essen, nehmt euch mal 5 Minuten am Tag und starrt in einem Baum oder starrt die weiße Wand an. Erlaubt euch das ohne Handy.
Ja, toll. Ich mache manchmal auch, wenn es das Gelände hergibt, so Outdoor-Übungen in so einem Workshop-Bereich. Und dann mache ich einen achtsamen Spaziergang mit den Leuten. Und da geht es auch erstmal darum, die Sinne zu aktivieren, hören, sehen, schmecken meistens nicht, aber riechen und fühlen vor allem. Und das ist total Wahnsinn, wenn die dann zurückkommen. Man kriegt dann so kleine Aufgaben. Und wenn die dann zurückkommen, dass sie sagen, oh, ich habe die Ameisen auf dem Boden gesehen oder ich habe plötzlich gerochen, der Flieder, der hier gerade blüht oder so. Und wir sind da schon 2 Tage auf dem Gelände langgelaufen. Man hat all diese Dinge nicht gesehen. Und plötzlich sieht man solche Dinge. Und dann habe ich so Fragen, die ich den Leuten mitgebe. Und sie sollen sich eine raussuchen, über die sie jetzt eine halbe Stunde meditieren sozusagen. Beim Laufen, beim Spazieren, auf eine Bank sitzen. Und die Leute kommen meistens ganz erfüllt und voll mit Gedanken wieder auf eine positive Weise und sagen, das ist ja der Wahnsinn. Einfach sozusagen nur eine ganz simple Lebensfrage sich zu stellen und in der Natur zu sein, was das bewirken kann. Und diese Sachen sind kostenlos, die sind um uns herum und die können wir jederzeit machen. Und da wieder vielleicht auch ein bisschen hinzukommen. Du hast vorhin ja von der Langeweile gesprochen, die wir als Kind so in den 80er Jahren hatten und wie uns die kreativ gemacht hat, dass wir Dinge gebastelt haben, dass wir uns Geschichten ausgedacht haben oder dass wir auch ein bisschen runtergekommen sind vielleicht. Und da immer wieder hinzukommen. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu dem Stressessen. Daran kann man nämlich auch nochmal schön sehen, wir sind halt Biologie und wir funktionieren nach bestimmten Prinzipien. Und das hast du bestimmt auch in deinen jetzt fast 300 Folgen ja auch schon mal besprochen. Aber ich würde es an dieser Stelle gerne nochmal erinnern. Unser Körper speichert ja Zucker in der Niere, in der Leber, Entschuldigung, in der Leber und in den Muskeln. Und wenn wir Stress haben, dann braucht der ja Zucker, um Energie zu mobilisieren. Und den setzt er sozusagen frei, er wandelt ihn wieder um zu normalem Zucker, den er verwerten kann. Aber diese Reserven halten maximal einen Tag. Länger reichen die halt nicht. So. Das heißt, der Körper mag das gar nicht so gerne, an die Reserven ranzugehen, an die Ersparnisse ranzugehen. Und er löst einen Hieper nach Zucker aus. Und genau das passiert nämlich. Cortisol macht das. Cortisol, Stresshormon, sorgt dafür, dass du Lust hast auf Zucker. Und wenn du halt gestresst bist, der ganze Tag war gestresst und du warst vielleicht auch aber gleichzeitig diszipliniert und hast gesagt, da gehe ich jetzt nicht ran an den Schokoriegel oder den Döner oder was auch immer, steckt ja überall Zucker drin. Dann kommt eben der schwache Moment am Abend oder der Zuckerspeicher ist halt so reduziert oder das Cortisol ist so hoch jetzt, dass du jetzt gar nicht mehr dagegen so leicht ankommst, ja? Und dann isst man Zucker und dann sinkt tatsächlich das Cortisol ein bisschen und entspannt. Also dieser Entspannungseffekt entsteht. Und daran sehen wir, wir sind ja biologische Lebewesen. Und das zeigt ja, es ist ein Symptom. Das war einfach zu viel im Laufe des Tages. Ich habe vielleicht keine guten Sachen gegessen, die mir ja auch neuen Zucker auf gesunde Weise in Obst zum Beispiel gegeben haben. Ich habe keine Pausen gemacht, ich war in diesem Hyperstress. So, und da halt neue Gewohnheiten zu entwickeln, rechtzeitiger das zu spüren, dass es zu viel ist, das ist ja auch wieder diese Form der Achtsamkeit, die uns helfen kann, weniger, seltener in diese Abendmomente so reinzukommen.
Total. Ich darf meinem Körper über den Tag verteilt natürlich gute Nahrung geben, auch substanziell genug Nahrung geben. Und ich darf Pausen machen und achtsam für meine Gedanken sein. Und darum liebe ich auch diesen Ansatz, Ernährungswissen mit Achtsamkeit zu verbinden, weil das kommt dann manchmal im Coaching oder der Therapie zu kurz. Da redet man dann nur über den Stress und schaut sich gar nicht an, okay, was hat denn die Person am Tag überhaupt gegessen? Oder das andere ist, dass wir uns nur anschauen, was hat jemand gegessen, aber gar nicht fragen, wie ist das psychische Befinden? Und das ist beides so wichtig.
Ja, und es gibt so viele Zusammenhänge zwischen Essen und Stress auch, weil
Ja.
wenn wir gestresst sind, dann fängt ja der Körper an, die Energie wegzuziehen von der Verdauung. Und das bedeutet ja auch, dass wir dadurch natürlich auch dicker werden können irgendwann, weil wir immer mehr essen, essen, essen. Aber es wird gar nicht mehr so richtig verwertet, wird gar nicht mehr so richtig verdaut. Wir neigen ja dann auch zu diesen schnellen Energien, Fett und Zucker. Und das sorgt natürlich dann irgendwann natürlich für Übergewicht, ja. Und das zu verstehen, der Reizdarm, das Sodbrennen, die Magenbeschwerden, aber auch dieser ständige Hunger, der eben auch häufig stressbedingt ist an der Stelle. Mir ist es zum Beispiel oft aufgefallen, wenn ich Urlaub habe und Wanderungen mache, dass ich fast gar keinen Hunger habe bei diesen Wanderungen. Dass ich so aufgehe in der Natur, so im Flow bin und dann, wenn ich Hunger habe, auch auf wirklich gesunde Sachen Lust habe, auf den Salat Lust habe oder auf Kartoffeln mit Quark oder so Lust habe. Und wenn ich aber, ich habe ja früher beim Radio gearbeitet, was durchaus wahnsinnig stressig ist, auch mit Schichtdienst, mit super früh aufstehen und so weiter und mit sehr schnell auch reagieren, wenn irgendwas passiert oder so. Und dass ich da super viel gesnackt habe, super viel gefuttert habe die ganze Zeit, sodass das so ein Automatismus gewesen ist. Auf meinem Schreibtisch da in der Redaktion stand immer irgendwas zu futtern eigentlich. Das ist mir so im Nachgang nochmal so aufgefallen, wie stressig dieser Job eigentlich war und dass es immer so ein kleines Belohnungsfütterchen so gab. So, ja.
Ja. Total spannend. Ich hatte auch gerade noch einen Gedanken. Ach ja, jetzt kommt er wieder. Du hast nämlich noch was Wichtiges angesprochen. Als du davon sprachst, dass du mit deinen Seminarteilnehmern gerne so einen Spaziergang, achtsames Spazieren machst, wo man sich auf die Sinne konzentriert und dass die Menschen dann so erfüllt zurückkommen, da hatte ich noch einen Gedanken und das war, ich kenne die Übung nämlich auch, wenn ihr die mal macht, es kann durchaus passieren, dass ihr in dem Moment denkt, sie ist aber langweilig, ich mache doch lieber einen Podcast dabei an oder ach, ich kenne die Übung so, du darfst jedem Sinnesorgan 5 Minuten gönnen, ne? 5 Minuten hören, 5 Minuten sehen. Oder dass du dann denkst, ich verkürze mal auf 1 Minute. Und ich möchte euch einfach nur den Disclaimer mitgeben, das ist normal. Unser Gehirn wehrt sich ein bisschen gegen diese Achtsamkeit. Unser Gehirn will einfach den Dopaminkick. Mach lieber den Podcast an, es ist leichter. Und beim Essen genauso. Wenn du jetzt anfängst, achtsamer zu essen und du entscheidest dich dann für Lachs mit Brokkoli und Kartoffeln statt irgendwie Fastfood, dann ist es normal, dass dein Gehirn sagt, Moment mal, es schmeckt aber langweilig. Und wir dürfen uns ein bisschen auch wieder zu Langeweile disziplinieren und erziehen. Auch hier wieder, es ist wie mit Süßigkeiten essen, hin und wieder eine Schokolade, hin und wieder ein Dopamin-High-Kick, Hochgenuss, okay. Aber raus aus diesem Dauerbeschallt werden, raus aus diesem Dopaminfeuer und raus aus diesem, du hast auch ein sehr nettes Wort, du nennst es, glaube ich, beim Umgang mit digitalen Medien Gehirndurchfall schon fast. Ne? So nennst du es. Also, dass wir so achtsamer werden und auch wissen, Langeweile dürfen wir wieder normalisieren. Ja, Langeweile ist Teil des Lebens und ist wichtig. Langweiliges Essen, langweiliger Medienkonsum, Langeweile, einfach mal Langeweile aushalten.
Ja, genau, es ist ein Teil vom Leben und es befruchtet ja. Also, ja, wirklich. Also. Und das Wichtige ist ja auch, wir haben ja bei Social Media sind wir lange wohin geblieben und das ist ja nicht kostenlos, also dass man sich das nochmal ins Gewissen hineinzieht, sondern wir bezahlen das mit unserer Aufmerksamkeit. Ja, das ist nicht kostenlos, es ist unsere Aufmerksamkeit, das ist Energie, es ist Zeit und diese Zeit fehlt dann, um ein Bild zu malen oder um einen Freund anzurufen, um Fahrrad zu fahren, um einen kleinen Spaziergang zu machen, um diesen Salat zu schnibbeln, der viel zu lange dauert, den zu schneiden, wo man am Ende des Tages gesagt hat, oh, ich hatte gar keine Zeit, den zu schneiden. Ja, aber zusammengerechnet war man irgendwie 2 Stunden bei Hundevideos oder so. Ja, also wir zahlen das schon mit unserer Aufmerksamkeit, mit unserer Lebenszeit. Und sich das auch immer wieder so in Erinnerung rufen, was könnte ich denn stattdessen machen? Und ich frage mich auch immer selbst wieder, was würde ich denn jetzt tun, wenn es kein Internet gäbe? Also zum Beispiel an so einem Wochenende, wenn ich jetzt Samstag, ich bin nicht verabredet oder sowas, und dann frage ich mich so, was würde ich jetzt denn machen, wenn es kein Internet gäbe? Wenn ich nicht bei Netflix reingehen könnte, wenn ich nicht bei Instagram sein könnte, was würde ich jetzt tun? Worauf hätte ich Lust? Was habe ich denn früher eigentlich getan in solchen Momenten? Und dann, ja, so ein bisschen wieder dieses analoge Leben leben, weil das ist das echte Leben.
Und Aufmerksamkeit ist eine ganz kostbare Ressource, die wir haben. Wie schön dieser Gedanke, meine Aufmerksamkeit ist etwas ganz Wertvolles. Wem oder was möchte ich das widmen? Und ihr, liebe Podcast-Hörer, habt jetzt ganz viel von eurer wertvollen Aufmerksamkeit diesem Gespräch gewidmet. Und es war eine grandiose Einladung, den Podcast jetzt auszumachen.
Wie Peter Lustig, ja, jetzt abschalten.
Abschalten, Leben genießen. Lieber René, wenn du aus dieser Folge eine Sache jetzt mitgeben dürftest, so ein kleines Goldnugget verbunden mit einer Hausaufgabe, was suchst du aus? Was gibst du den Hörern mit?
Ja, ganz spontan vielleicht dieser bewusste Umgang mit dem Handy. Also vielleicht noch mal gucken, was ist dieses Werkzeugköfferchen eigentlich, was man da so mit sich rumschleppt und sich auch fragen, welche Apps brauche ich noch, welche brauche ich nicht? Will ich mal diese Notfallkontakte, zum Beispiel, was du so gerade reingegeben hast, ich bin mir sicher, das wissen auch viele nicht, will ich das mal vielleicht machen, mal die 5 Leute raussuchen, die mich immer erreichen können und ansonsten öfter mal auf nicht stören einstellen, auf Flugmodus oder was auch immer. Und das würde ich, glaube ich, den Leuten gerne jetzt an der Stelle mitgeben wollen, weil wir jetzt viel über Social Media gesprochen haben, über das Handy gesprochen haben und das ja auch meine Empfehlung immer in den Workshops ist. dass ich, wenn Leute sagen, aber ich kann jetzt eben nichts verändern. Ich bin so gestresst, weil meine Mutter ist krank, wir haben gerade wenig Personal, ich muss Überstunden machen und da muss ich warten, bis meine Mutter gesund ist oder ich muss warten, bis wir mehr Personal haben. Und dann zu sagen, okay, aber guck mal bitte auch auf deinen Medienkonsum. Und mach dir bewusst, das ist nicht nur eine Entspannung, es ist auch eine Anspannung, die du da bringst. Und was gibt es denn für Alternativen, die dich entspannen? So, hast du früher gerne deine Gitarre rausgenommen? Oder hast du es geliebt zu spazieren? Hast du dich schon lange nicht mehr mit einer Freundin getroffen? Und, und. Und da vielleicht wieder öfter hinzukommen, also analoger eigentlich wieder zu leben und nicht zu versacken in dieser WWW-Welt.
Super schön. Und was ich dann noch als Abrunden dieses Podcasts mitgeben möchte, das war jetzt heute auch kein Jammern oder Verfluchen der Welt, in der wir leben, sondern die Erkenntnis, dass da auch ein riesiger Hebel liegt zu mehr Glück, den wir alle ansetzen können. Und wir alle können noch mehr Verantwortung über unseren digitalen Konsum ergreifen und da liegt dann auch eine große Chance drin. Also
Voll.
schön.
Und
Ja.
jede Zeit hat ja ihren ganz eigenen Stress. Also ich will auch nicht vor 100 Jahren, also ich würde da gerne mal sein wollen für einen Tag und mir das angucken, aber vor 100 Jahren gab es eben ganz andere Stressoren, gesellschaftlicher Natur oder eben auch und im Mittelalter und in der Antike und so. Und es ist gar nicht das Paradies zu sagen, ich will jetzt im Mittelalter leben, weil da gab es kein Instagram. Um Gottes Willen, ja, das war auch ein sehr, sehr stressiges und hartes Leben. Und die Leute in 100 Jahren werden auch ihre ganz eigenen Stressoren haben. Aber eben sich das wirklich nochmal bewusst zu machen, dass eben diese ganze Technik unser Leben gar nicht nur leichter macht, obwohl es so sein könnte. Auch wir arbeiten ja immer noch sehr viel und wir sind immer noch genervt, gestresst, sauer, wütend, Schlafprobleme, was auch immer. Und eben zu gucken, was könnte ich aber in meinem kleinen Leben ein bisschen anders gestalten? Und das ist, glaube ich, so diese Freiheit unserer Zeit auch, die zu nutzen. So, und jetzt bin ich auch
Voll
ruhig,
schön.
damit wirklich
Ja.
abgeschaltet
Ja,
werden
wir könnten
kann.
so 10 Schlussworte machen. Ich werde jetzt auch, ich werde dieses Gespräch nicht direkt schneiden. Ich werde mich jetzt, glaube ich, 5 Minuten mal aufs Sofa setzen und es mal nachwirken lassen. Und das als Geschenk für dich und für mich und für alle einfach mal nachwirken lassen.
Cool, schön. Vielen Dank, dass ich nochmal hier sein durfte in der 299. Folge bei dir. Danke sehr.
So toll. Lieber René, vielen Dank. Eine Frage darf ich dir aber trotzdem noch stellen zum Schluss. Ich werde dich natürlich in den Shownotes verlinken. Und Shownotes, für alle, die das nicht wissen, das ist diese kleine Podcast-Beschreibung. Die kannst du jetzt aufmachen. Da findet ihr alle Links zu René, zu seinem Buch. Für alle, die es aber nur hören, René, wo finde ich mehr über dich? Wie kann ich dein Buch lesen, deinen Podcast hören?
Ja, also eigentlich am besten zu www.renetraeder.de/links gehen. Da habe ich so alles untereinander wie so ein Linktree gemacht und da kann man mal gucken. Ansonsten, ich bin auch ein bisschen bei Instagram, auch obwohl wir gerade dafür geworben haben, dass man da weniger Zeit verbringen sollte. Bei YouTube mache ich ein bisschen was. Also einfach mal googeln oder die Bücher gibt es natürlich auch im Buchladen überall. Und ich freue mich sehr, wenn Leute jetzt Lust haben, natürlich sich mit sich selbst und ihrem Stress zu befassen und da vielleicht noch tiefer eintauchen wollen.
Super. Schreibt mir gerne auch unter dem Instagram-Post, den ich dann auch haben werde zu dieser Folge, wie euch das gefallen hat und auch wie euch, das würde mich jetzt auch wirklich interessieren, ob ihr das auch so spannend findet mit dieser historischen Herleitung. Ich finde, ich glaube, es ist nerdy, aber ich fand das so interessant zu lesen, wie Menschen in der Antike, im Mittelalter, in der Neuzeit über Stress gedacht haben und wie wir die Welt mit unserer Sprache konstruieren. Ich kann gar nicht aufhören, mit dir zu reden, lieber René. Ich merke es gerade. Aber ich bin halt auch, ich bin, ne, für alle, die es nicht wissen, ich bin eigentlich studierte Regionalwissenschaftlerin Lateinamerika. Ich habe Sprachwissenschaft und Geschichte studiert.
Ja,
Und da
toll.
hattest du mich. Also diese Kombi, das ist so interessant. Was macht Sprache mit uns? Was macht unsere Geschichte mit uns? Und wie kann ich mich da als Mensch der Moderne nochmal neu reflektieren? Und ja, wer da Lust hat, mitzunörden, der René hat eine extrem witzige Sprache und macht das auf eine so lustige Art und Weise, schildert er, das macht einfach Spaß zu lesen. Das
Danke
will ich
sehr.
immer raushauen.
Vielen Dank.
So, ihr Lieben,
Aber jetzt abschalten.
jetzt abschalten. Macht's gut. Ciao.
Ciao.